Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens mit Arbeit. Trotzdem sprechen die wenigsten darüber, wie Karrieren tatsächlich entstehen. Warum bekommen manche Menschen die spannendsten Positionen, obwohl andere fachlich genauso gut sind? Weshalb werden viele Spitzenjobs niemals ausgeschrieben? Und warum entscheidet am Ende oft nicht allein die Leistung über den nächsten Karriereschritt? Mein heutiger Gast kennt diese Welt wie kaum eine andere. Nane Nebel war viele Jahre selbst in internationalen Unternehmen tätig, verantwortete Marketing, Strategie und Vertrieb als Managerin und begleitet heute Führungskräfte und Executives bei den wichtigsten beruflichen Entscheidungen ihres Lebens. Dazu hat sie mit ihrem Mann zwei Fachbücher geschrieben, die CEO-Bewerbung und die CEO-Auswahl. Sie kennt die Regeln des verdeckten Stellenmarktes, weiß, worauf Personalentscheider wirklich achten und sie erlebt täglich, warum viele Menschen ihren eigenen Wert deutlich unterschätzen. Ich freue mich auf ein Gespräch über Karriere, über Selbstmarketing, Macht, über Führung und die Frage, warum beruflicher Erfolg häufig dort beginnt, wo Lebensläufe enden. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Nane Nebel.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ja, liebe Nane, du bist ein gern gesehener Gast bei mir und mich interessiert gleich zu Beginn, wann hast du denn zuletzt selbst einen Rat gebraucht?
Ständig. Also wenn du jetzt ein konkretes Beispiel hören willst, ich habe vor kurzem einen Kollegen von mir kontaktiert, weil ich habe über eine Veränderung von meinem eigenen Geschäftsmodell ein bisschen nachgedacht und bin aber in der eigenen Schleife hängen geblieben und habe gedacht, da fragst du mal einen Experten, der das auch macht. Und wir haben über meine Ideen gesprochen und ich habe ein super Feedback bekommen, einen richtig guten Rat. Also ich habe mal auf der anderen Seite des Tisches gesessen und habe mich beraten lassen und ich mache das ganz oft.
Wie ist das für dich, wenn du an der anderen Seite des Tisches sitzt?
Manchmal ein bisschen anstrengend, weil da kommt natürlich so eine Berufskrankheit. Ne? Man hat ja immer selbst einen guten Rat. Ja. Ich muss mich dann immer selbst ein bisschen bremsen, aber meine Kollegen und Kolleginnen kennen mich natürlich auch. Aber es ist immer, also ich weiß, dass sich beraten lassen bedeutet auch erstmal so innerlich zu sagen, okay, mir fehlt was, ich kann was nicht selber. Und dafür hole ich mir jemand. Das ist so ein Schritt, den muss man innerlich schaffen.
Ja, dazu gehört ja auch so ein Eingeständnis dazu, dass man auch vielleicht externe Unterstützung, Hilfe, Rat auch annimmt.
Ja, wobei ich bin immer der Meinung, es gibt ganz viele Themen, wo wir uns Unterstützung holen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, meine Haare selbst zu schneiden. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, mich selbst in einem medizinischen Notfall zu behandeln. Und meine Steuer lasse ich auch von einem Dienstleister machen. Also wir haben viele Themen, wo das für uns selbstverständlich ist. In so persönlichen Themen wird es oft schwieriger.
Ja, das ist wohl wahr. Also viele Menschen glauben ja auch, Karriere sei vor allem eine Frage von Leistung. Du sagst dagegen sinngemäß, auch in Interviews, in Gesprächen, Leistung allein reicht oft nicht. Was fehlt denn vielen Menschen?
Also das eine ist ja, wenn du eine Leistung geschafft hast, dann kennst du die, aber damit ist die ja noch lange nicht bekannt. Also die ist vielleicht in deinem Team bekannt, die ist deinem Chef bekannt. Aber das ist so, ich vergleiche das jetzt mal mit einem Auto. Du hast ein tolles neues E-Auto entwickelt, darauf sind jetzt alle stolz, eine Riesenleistung. Aber wenn du das nicht vermarktest, wenn du das nicht bekannt gibst, dann hast du da gar nichts von. Also Leistung ist das Fundament, um einen Weg zu gehen, um damit daraus was zu machen. Der Schritt, Leistung aber auch sichtbar zu machen und verständlich zu machen für jemanden, dem du die Leistung erklären willst, das sind noch so zwei ganz wesentliche Punkte.
Ja, man kann es auch übertragen, wiedergeben. Leistung ist die, sagen wir mal, die Eintrittskarte, aber nicht automatisch der Karrierebeschleuniger.
Genau. Ja, also das ist, also wir können es jetzt andersrum sagen. Wenn du keine guten Leistungen bringst, wenn du keine Erfolge vorzuweisen hast, dann stellt sich ja bei deinem Gegenüber automatisch die Frage, warum soll ich die oder den einstellen? Also zum nächsten Karriereschritt oder zum nächsten tollen neuen Job kommst du nur, wenn dein Gegenüber, also der Arbeitgeber, sagt, wow, davon habe ich einen Nutzen.
Ja.
Davon verspreche ich mir was. Diese Leistung hätte ich auch gerne in meinem Unternehmen. Deswegen Leistung definitiv Eintrittskarte. Es reicht aber nicht, um durch die Tür zu kommen.
Ja, über diese Tür werden wir heute noch sehr ausführlich sprechen. Da geht es ja auch um Sichtbarkeit, um Kommunikation. Ja. Und es geht auch um Positionierung. Und das spielt wirklich eine große Rolle oder eine größere Rolle, als viele glauben. Es gibt ja auch Studien zur Karriereentwicklung, die zeigen regelmäßig, dass fachliche Kompetenz zwar eine Voraussetzung für Führungspositionen ist, aber da spielen auch Soft Skills, Netzwerke, Sichtbarkeit eben häufig eine große Rolle. Sie geben den Ausschlag für den nächsten Karriereschritt.
Ja, definitiv. Also wenn wir über Führungspositionen reden, und das ist ja der Bereich, in dem ich arbeite, wo ich meine Expertise habe, da geht es ganz viel um diese Skills, die du als Führungskraft mitbringst. Weil wenn wir uns die heutige Welt angucken, die ja nur noch von Unsicherheiten geprägt ist, von Krisen, von Druck, von Sorgen, da ist es umso wichtiger, dass die Führung den Menschen Vertrauen gibt, Sicherheit gibt, auch ganz viel psychologische Sicherheit. Das weiß man auch aus Studien. Wenn sich Teams unsicher fühlen, also ich weiß nicht, ob meine Leistung die richtige ist. Ich weiß nicht, ob ich in 2 Monaten noch einen Job habe. Dann sinkt auch die Performance. Und deswegen sind diese Soft Skills, also diese Führungskompetenzen, wesentlich wichtiger geworden.
Ja, jetzt kommst du ja ursprünglich aus dem Marketing. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass Menschen manchmal viel, viel spannender sind als Marken? Formulieren wir es mal so.
Wenn wir wirklich in die Anfänge zurückgehen, als ich in der Oberstufe war, im Gymnasium, und man hat mich gefragt, was möchtest du gerne werden? Habe ich eine sehr selbstbewusste Antwort gehabt. Ich möchte die erste Bundeskanzlerin von Deutschland werden. Mhm. Das hat mir Angela Merkel abgenommen, den Job. Aber Scherz beiseite, was war das? Das war dieses Gefühl, ich möchte gern was mit Menschen zu tun haben. Ich möchte was bewegen. Ich war schon immer sehr menschenorientiert. Ich habe ganz früh angefangen, journalistisch zu arbeiten, weil mich immer interessiert hat, was machen da Menschen? Was tun die? Ich habe dann trotzdem was Solides studiert, Betriebswirtschaft, aber auch da direkt mit Wirtschaftspsychologie, Organisationslehre, also immer menschennah. Der Einstieg war im Marketing und das übrigens auch noch bei Computern, die jetzt wirklich nicht sexy sind. Hm. Und dieser Wunsch mit Menschen arbeiten, der war immer da. Jetzt traut man aber einer 27-Jährigen, wenn sie frisch aus dem Studium kommt, nicht unbedingt die Arbeit mit Menschen zu. Da waren die Produkte einfacher.
Ich muss das mal fragen an der Stelle, Nane. Ja. Ich hatte vor einiger Zeit die wunderbare Ulla Kockan-Brink bei mir zu Gast. Ja. Die wirst du vielleicht noch von der 100.000-Mark-Show kennen. Und von vielen anderen Fernsehsendungen. Eine wunderbare Frau, muss ich wirklich sagen. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten über ihren Werdegang, also ihre Anfänge beim Fernsehen. Und da hat sie eben auch erzählt, und das hat mir Ramona Leis, die auch vor einiger Zeit bei mir war, auch bestätigt, Knopf-Hoff-Show und Co., Fernsehgarten, dass das ja vor allem in den 80er, 90er Jahren noch ein echtes Thema war. Als Frau musste man deutlich mehr leisten. Als Frau musste man sich deutlich mehr durchsetzen gegen die männlichen Mitbewerber. Hast du das damals, als es bei dir losging, auch so ein bisschen empfunden oder war das schon eine andere Zeit?
Das war bei mir auch noch so. Also ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger in der Berufstätigkeit drin und ich habe das auch so erlebt. Und ich habe eben gesagt, ich habe meine erste Führungsverantwortung war in einem Computerhersteller und Computervertrieb, die Wobis AG, kennt vielleicht noch, wie heißt es immer so schön, die Älteren unter uns. Ja. Also ich bin in eine Männerdomäne eingestiegen und der Schritt davor war Unternehmensberatung, interne Unternehmensberatung in der Kaufhof Holding. Ich war schon immer so ein bisschen das Einhorn. Das hat mich sehr geprägt. Das hat mir auch sehr viel gebracht. Dennoch kann ich sagen, ja, das war für Frauen deutlich anstrengender. Ja. Mhm. Ich habe ein großes Glück gehabt. Ich habe einen wunderbaren Mentor gehabt, der mich immer wieder nach vorne gestupst hat und gleichzeitig aber schützend hinter mir stand. Und dadurch konnte ich mich wirklich sehr gut entwickeln.
Das ist gut, das freut mich auch, aber ich glaube, vielen Menschen geht es ja ähnlich wie dir. Und was würdest du denn einer jungen Frau heute mitgeben, die vielleicht vor einer ähnlichen Herausforderung steht? Was sollte sie tun?
Also ich habe so eine junge Frau, meine Tochter, die ist 19, die hat gerade Abitur gemacht, die fängt jetzt an zu studieren. Und wir haben oft dieses Thema. Meine Empfehlung ist zum einen, sei dir deiner Fähigkeiten bewusst. Das ist was Frauen oft, also Frauen machen sich gern kleiner, als sie sind. Also bleib aufrecht, bleib groß, bleib auch laut im Sinne von, mach dich hörbar und sichtbar. Und das Zweite, was ich meiner Tochter immer wieder mit auf den Weg gebe, ist, bleib bei allem kooperativ. Weil wir werden diese Welt, die wir haben, die Herausforderungen und auch noch die Hindernisse, die lösen wir ja nur gemeinsam. Das ist ja nicht Frauen gegen Männer, Männer gegen Frauen. Damit kommen wir definitiv nicht weiter. Ja. Sondern immer gucken, wo kriege ich Unterstützung? Ich habe von meinem Mentor gesprochen, der immer an meiner Seite war und der auch geguckt hat, dass ich nach vorne komme. Mit dem habe ich Karriere gemacht. Und meine Meinung ist immer, guck nicht auf die, die dir Steine in den Weg legen, sondern guck die, die mit dir an der Seite gehen und die dich fördern. Das wirkt nämlich dann auf die Steineleger durchaus, dass sie sich etwas zurückziehen. Und vor allen Dingen keine Angst haben. Also Frauen haben ganz oft Angst. Mhm. Und ich habe zum Glück eine mutige Tochter und ich hoffe, sie bleibt so.
Das wünschen wir ihr. Aber um dich ein bisschen zu beruhigen, auch Männer haben durchaus Angst. Und
oh, das weiß ich, André, aus meiner Arbeit.
Ja, dazu werden wir auch gleich noch sprechen. Was ich jetzt, deswegen, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber das höre ich ja auch in vielen Gesprächen. Wie soll ich das jetzt am besten formulieren? Die Menschen sind ja schon manchmal auch sehr unsicher, wie sie gegenüber anderen agieren sollen. Und mir fehlen gerade so ein bisschen die passenden Worte dazu. Mir fällt es gleich nochmal ein, was ich eigentlich sagen wollte. Also es ging so ein bisschen um die Zeit damals, dass dieses Durchsetzen und dass man sich viel mit den Nörglern auch beschäftigt. Ich glaube, wir müssen alle lernen, dass wir uns doch auf die Menschen konzentrieren sollten, die uns mit ihrer Anwesenheit bereichern, mit ihrem Denken und nicht immer nur diesen Kritikern auf die Kritiker eingehen, da verschenken wir auch zu viel Energie, finde ich.
Ja, und das ist das, weshalb ich sage, such dir die, die dich unterstützen.
Ja.
Gleichwohl muss ich natürlich sagen, es gibt Situationen, da sollte Frau auch Grenzen ziehen. Also ich habe diese Situationen gehabt, wo ich auch ganz klar sagen musste, keinen einzigen Schritt weiter, weil der hatte dann nichts mehr mit dem Beruf zu tun. Das gehört auch dazu.
Das gehört auch dazu, ja, leider. Ja. So, jetzt waren wir so ein bisschen im Marketing stehen geblieben. Da geht es ja darum, den Nutzen eines Produkts verständlich zu machen. Aber auch Menschen können ja Marken sein. Und du sagst oft, Bewerbung ist Marketing. Ehrlich gesagt, das klingt ja erstmal etwas ungewohnt. Was meinst du damit?
Also, für mich ist im ganz positiven Sinne jeder Manager, jede Managerin, mit der ich zusammenarbeite, ein Produkt, eine Marke. Weil wir bringen ja, das gilt für dich, das gilt für mich, Eigenschaften mit, Kompetenzen. Wir haben schon Dinge erreicht, die wir gut können. Und wir sind für gewisse Bedarfe eine gute Lösung. So, jetzt nehmen wir mal angenommen einen Produktionsleiter. Der hat ja schon gewisse Sachen geschafft. Und wenn jetzt eine andere Firma ein großes Problem in der Produktion hat und dann hat vielleicht auch noch der Produktionsleiter gekündigt und die Stelle ist verwaist, dann hat dieses Unternehmen einen Bedarf. Wir brauchen dringend einen neuen Produktionsleiter und der muss gewisse Dinge können. Dann ist der sich bewirbt, doch die Lösung für das Problem. Der bringt eine Problemlösung, um für das Unternehmen nach vorne zu kommen. Und deswegen ist für mich auch ein Lebenslauf immer ein Vermarktungsprospekt. Ich vermarkte das, was ich beherrsche, was ich gut kann und was ich geschafft habe. Und das ist immer in Marketing denken, USPs darstellen, Nutzen darstellen, weil das ist das, was die andere Seite gerne haben möchte. Die muss verstehen, was kriege ich da für eine Leistung.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann sollte ja eine Bewerbung nicht erzählen, was jemand gemacht hat, sondern welches Problem er für ein Unternehmen lösen kann.
Genau, das hat natürlich eine Schnittmenge, ne? Weil du das, was du fürs Unternehmen gemacht hast, ziehst du aus dem, was du gemacht hast. Aber für uns ist immer so ein bisschen Storytelling. Wir versuchen in unseren Lebensläufen zu sagen, da gab's eine schwierige Situation, da gab's eine Herausforderung oder da gab's was ganz Neues, wofür es noch keine Blaupause gab. Mhm. Wie bin ich das angegangen? Was habe ich für Maßnahmen ergriffen und was ist dabei rausgekommen? Idealerweise in Euro, in Dollar, in Tagen, also greifbare Ergebnisse. Also das ist so vergleichbar. Wir stellen uns jetzt zwei Autos vor, einmal ein Porsche und einmal ein SUV. Der Porsche wird nie damit werben, ich habe keinen Kofferraum. Der Porsche wird sagen, ganz super schnelle Beschleunigung. Mhm. Der SUV wird sagen, super großer Kofferraum, Surfbett, Fahrrad, Kinderwagen passt rein. Der wird aber jetzt nicht unbedingt über die Beschleunigung reden. Du als User, als Nutzer, ja, wirst aber nur das eine oder das andere Auto oder ein drittes nehmen, was genau deinem Bedarf entspricht. Und genau so sehe ich Lebensläufe. Der eine ist ein Porsche, der andere ist ein SUV und der dritte ist ein Polo.
Ja, ist ja immer eine Ansichtssache, ja. Und ich glaube, Personalentscheider interessieren sich dann auch zunehmend für die Wirkung, für Verantwortung, für den Mehrwert. Und viele Lebensläufe beschreiben eher die Tätigkeiten statt Ergebnisse.
Ja, ganz oft ist es wirklich Copy-Paste aus der, ja, Stellenbeschreibung. Und wenn wir jetzt auf meine eigene Domäne gucken, Marketingleiterin, ich muss in einem Lebenslauf nicht schreiben, was die Aufgaben einer Marketingleiterin sind. Das, ja, weiß jemand. Aber wenn ich reinschreibe, ich habe es geschafft, dass mit meiner Arbeit im Vertrieb besser gearbeitet werden konnte, dass 10% mehr Aufträge kam oder dass ich die gleiche Werbeleistung mit 15% weniger Kosten erreicht habe, dann differenziere ich mich. Dann habe ich eine Aussage getätigt.
Aber warum, liebe Nane, verkaufen sich dann viele Menschen beruflich unter Wert?
Also das eine ist sowas, was aus unserer Sozialisierung kommt. Ich weiß nicht, ob du den Satz kennst. Ich bin mit dem Satz groß geworden, Eigenlob stinkt. Mhm. Das führt aber dazu, dass wir uns auch nicht trauen, über das zu reden, was wir wirklich gut können. Genau das ist aber wichtig, um den nächsten Schritt im Job zu machen. Also einmal ist das wirklich so ein bisschen was Psychologisches. Und das andere ist, wir haben noch so ein bisschen das Geschlechterthema. Also Frauen fällt es noch schwerer als Männer. Und das Dritte, was ich in meiner Arbeit erlebe, weil ich arbeite ganz konkret mit meinen Klienten an deren Erfolgen. Also das sind oft um sich ringende Diskussionen. Ganz oft ist so dieses Thema, ja, aber das ist doch selbstverständlich, dass ich das und das mache. Das ist doch hier meine Aufgabe. Also das ist so ein bisschen Bagatellisieren von Leistung und Erfolg. Und das Weitere ist noch, die Menschen, die zu mir kommen, sind ja keine Bewerbungsprofis. Die sind Profis in ihrem Job. Die stehen auch manchmal da und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ja. Und wie finde ich das denn raus? Und meine Antwort ist dann oft, dass ich sage, wissen Sie, wenn Sie mich morgen Ihre Produktion übernehmen lassen, ich garantiere Ihnen, nach 24 Stunden ist alles kaputt. Warum sollten Sie Lebensläufe können, wenn Sie das alle 3, 5, 7 Jahre mal machen? Ich kann das. Ich mache das tagtäglich. Das ist auch noch so ein Punkt, dass oft so gedacht wird, naja, so einen Lebenslauf zusammenschustern, das kann ich. Da schreibe ich halt rein, was in der Aufgabenbeschreibung steht. Und dann ist es unter Wert. Definitiv.
Ja, da kommt wieder so ein Satz: Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja.
Weiß nicht, ob du die noch kennst.
Den kenne ich auch. Ich bin mit super vielen Sätzen aufgewachsen. Ja. Ich bemühe mich immer, das bei meinen Kindern nicht so zu machen. Ich muss mal fragen, wie gut ich bin. Nein, Schuster, bleib bei deinen Leisten ist natürlich auch nochmal so ein Thema, ne? Weil das hieße ja, du machst nie einen Schritt raus. Also wenn du... Wir bleiben jetzt mal im Bild, ne? Wenn du immer Schuster bleibst in deinem Schusterladen, dann könntest du zum Beispiel nie ein Schuster-Filialsystem aufbauen. Vielleicht bist du gar nicht der geniale Schuster, sondern du hast so viel Unternehmertum in dir und so viel betriebswirtschaftliches Gehen und Wissen, dass du sagst, boah, ich könnte doch da mal eine Kette draus machen. Aber wenn Schuster bei den Leisten bleibt, dann wird er das nicht tun. Also manchmal braucht es auch so ein bisschen, hey, es geht mehr. Trau's dir zu, probiere es aus. Auch mal ein bisschen ins Risiko gehen. Das ist jetzt auch nicht so das typisch Deutsche, ne, mit dem Risiko.
Ja, das deckt sich so ein bisschen mit meinen Empfindungen, denn ich habe schon das Gefühl, dass gerade wir in Deutschland oft ein Problem damit haben, über Eigenerfolge zu sprechen. Da gibt es auch internationale Studien, die zeigen, dass, das hast du ja auch schon erwähnt, dass insbesondere auch Frauen ihre Leistungen häufig zurückhaltender darstellen. Aber bei uns ist es schon auch so, dass viele glauben, gute Arbeit, die wird automatisch gesehen, aber das passiert leider eben nicht immer.
Nein, also ich finde das ehrlich gesagt auch verständlich. Also was ich erwarte ist, dass eine Führungskraft sieht, was die Mitarbeitenden machen und das auch wertschätzt und auch kommuniziert. Dass du aber automatisch, also wir stellen uns jetzt mal so ein Unternehmen vor, da gibt es so eine HR-Abteilung und da gibt es ein Team, die sind für Führungskräfteentwicklung zuständig. Und jetzt bin ich in so einem Team und ich bin eigentlich richtig gut und mein Chef sagt mir das auch. Aber wie kriegt das jetzt so eine HR-Abteilung mit? Die erlebt mich nicht, die sieht mich nicht. Und angenommen, mein Chef hat auch keine Ambitionen, mich mal so ein bisschen nach vorne ins Scheinwerferlicht zu bringen.
Ja.
Dann muss ich doch selbst aktiv werden. Dann muss ich hingehen und sagen, hey, ich mache das jetzt hier schon 3 Jahre, ihr seid doch zufrieden mit mir. Wie sähe dann mein nächster Schritt aus? Und wenn es dann im Unternehmen nicht klappt, wie sieht denn dann der Schritt nach draußen aus? Ja. Was kann ich da tun? Und dazu gehört A, Mut und B, ich muss darüber reden, dass ich gut bin.
Das sollte man und man sollte vor allem auch einen guten Lebenslauf haben. Ja? Und wenn du einen Lebenslauf in die Hand nimmst, worauf schaust du denn dann zuerst?
Das allererste, was ich mache, ist, dass ich mir die aktuellste Position angucke, weil ich schnell einen Eindruck bekommen möchte, auf was für einem Level bewegt sich schon jemand, in was für einem fachlichen Bereich ist er unterwegs und in was für einer Branche. Also ich muss so relativ schnell erfassen, mit was für einer Typus von Manager ich zu tun habe. Das geht aber bei mir in Sekunden. Dann schaue ich mir an, wie ist dieses berufliche Leben verlaufen? Ich finde immer die Lebensläufe spannend, die irgendwann mal so kleine Umleitungen haben oder auch mal diese, ich sage das immer in Anführungsstrichen, Lücke, wo also mal was fehlt.
Ja.
Ich gucke mir aber auch gerne an, ob jemand Kinder hat. Das finde ich spannend. Ich gucke mir aber auch an, was für eine Ausbildung jemand hat. Also wenn ich einen Lebenslauf angucke, ist es wie ein Puzzle zusammenlegen.
Ja, so ein Lebenslauf, der zeigt ja viel über den Menschen, seine Stationen, aber eben auch nicht den Mut oder so schwierige Entscheidungen, die man vielleicht mal getroffen hat, nicht den Charakter, nicht die Persönlichkeit. Wie steht's denn um diese Führungskompetenz, Resilienz, Integrität? Kann man die aus einem Lebenslauf lesen?
Wenn er richtig gut gemacht ist, ja. Die allermeisten, da siehst du es nicht, weil es halt sehr aufgabenorientiert ist. Dafür braucht man ein bisschen anderes Rangehen als Lebensläufer. Also wenn wir jetzt mit Bild arbeiten würden, wir beide, könnte ich dir glatt mal zeigen, wie so ein Lebenslauf aussieht. wir bauen den auch nicht klassisch auf, sondern wir arbeiten mit eher Clustern, indem wir über Themen reden. Und in den Lebensläufen, die ich aufbaue, gibt es immer ein Thema, das heißt Persönlichkeit und Führungsstil. Und da steht jetzt nicht dieses typische strategisch, unternehmerisch, teamfähig drin. Das erwarte ich von einer Führungskraft, dass sie das kann, sondern ich erarbeite mit meinen Klienten und Klientinnen wirklich das, was sie ausmacht, wie sie denken, wie sie arbeiten und immer aber mit dem Abgleich, was braucht's denn für die Position, wo sie hinwollen? Mhm. Also ein Leiter Finanzen muss definitiv andere menschliche Eigenschaften und Führungsqualitäten mitbringen als ein Leiter Innovation oder Marketing. Das sind unterschiedliche Menschen und das Unternehmen braucht da auch unterschiedliche Qualitäten. Und darüber kann man reden. Und man kann übrigens auch darüber reden, wie man in Krisensituationen reagiert hat. Das kann man aufschreiben. Das ist Storytelling.
Ja. Ja, das Storytelling ist immer wichtiger geworden in den letzten Jahren und viele Menschen bewerben sich ja auf Stellenanzeigen. Du sprichst dagegen vom verdeckten Stellenmarkt. Was verbirgt sich denn dahinter?
Also der offene Stellenmarkt ist uns allen bekannt, ne? Also auf irgendeinem Portal oder LinkedIn siehst du eine ausgeschriebene Stelle und bewirbst dich darauf. Der verdeckte Stellenmarkt, das sind die Stellen, die werden eben nicht ausgeschrieben. Die werden, würde man jetzt so ein bisschen bildlich sagen, unter der Hand besetzt. Was heißt das? Das eine ist, die werden intern besetzt. Da wird jemand befördert. Dann kriegst du diese offene Stelle ja nie mit. Das zweite ist, die werden über Netzwerk besetzt. Also du hast eine Vakanz, du sagst, ich brauche einen neuen Produktionsleiter. Ich habe ein Wettbewerbsunternehmen, da weiß ich, da ist jemand und die brauchen den vielleicht auch nicht mehr durch irgendwelche Veränderungen und du sprichst den an, also Netzwerk. Und dann gibt es aber zwei ganz große Wege, weil Netzwerk ist immer ein bisschen sowas Beschränktes, ne? Jeder von uns hat ein begrenztes Netzwerk. Ja. Es gibt noch zwei sehr breite Wege im verdeckten Stellenmarkt. Das eine sind das, was Personalberater und Headhunter machen. Die werden ja beauftragt, Führungspositionen zu besetzen. Da wird ein Exposé geschrieben, was dieser Mensch mitbringen muss. Und die Personalberater suchen dafür geeignete Kandidaten und Kandidatinnen. Das machen die ganz selten mit einer Stellenausschreibung, sondern die suchen selber geeignete Kandidaten und schlagen diese dann vor. Auch diese Stelle würdest du nicht ausgeschrieben sehen, weil das verdeckt gesammelt wird. Und der zweite große Weg ist, und der hat in den letzten 2 Jahren deutlich zugenommen, dass Unternehmen nicht mal mehr Personalberater beauftragen, sondern dass sie ausreichend und sehr gute Initiativbewerbungen bekommen. Also jemand wendet sich aktiv an ein Unternehmen, ohne zu wissen, ob es dort eine Stelle gibt. Und diese beiden von mir letztgenannten, also Personalberater als auch Initiativbewerbung bei Unternehmen. Das ist das, was wir methodisch machen. Und das ist dann im Grunde genommen wie ein, wir sind wieder beim Marketing, André, klassisches Mailing. Ich verschicke meine Bewerbung an Unternehmen, die für mich interessant sind, wo ich aber auch sage, ich bin für die interessant. Und ich gucke, wie der Adressat reagiert. Wenn der gerade keinen Bedarf hat, wird er das in die Tonne schmeißen. In dem Moment, wo er aber sagt, Mensch, ich suche doch gerade einen neuen kaufmännischen Leiter, weil meiner geht in 6 Monaten in den Ruhestand oder meiner hat gekündigt oder wir kaufen gerade ein Unternehmen dazu und dann brauche ich einen im Finanzbereich mehr als vorher. Das sind die Positionen, die besetzt werden, ohne dass es jemals draußen bekannt wird. Und das ist der verdeckte Stellenmarkt. Und der ist insbesondere für Führungskräfte der Markt, wo man erfolgreich in neue Positionen kommt.
Ja, also man könnte auch sagen, je höher die Position, desto häufiger erfolgt die Besetzung darüber.
Ja, also es gibt dazu leider keine Studie. Auf die warten meine Kollegen und ich schon seit Jahren. Schätzungsweise, man kann das ja so ein bisschen über Personalberater-Statistiken abschätzen. Man geht davon aus, dass bei Führungspositionen 80-90% im verdeckten Stellenmarkt sind.
Das ist ja Wahnsinn, das überrascht
mich. Das ist Wahnsinn, ja. Und das heißt aber umgekehrt, um das mal andersrum zu denken, ab und an sind natürlich solche Stellen ausgeschrieben. Du kannst auf LinkedIn gucken, da findest du auch mal eine Geschäftsführerposition ausgeschrieben. Auf diese Position bewerben sich aber in der aktuellen Arbeitsmarktlage locker mal 300 Managerinnen und Manager. Von denen sind, jetzt meine Bauchschätzung, 200 richtig gut. Mhm. Das Unternehmen wird aber, wenn es anfängt, diese Bewerbungen abzuarbeiten, wenn es nach 50 durchgelesenen Bewerbungen 10 gute Kandidatinnen und Kandidaten hat, aufhören, weiterzulesen, weil du hast ja schon 10 gute Kandidaten. Und ich habe regelmäßig mit meinen Klienten und Klientinnen das Gespräch, ich habe mich auf eine Stelle beworben, da passe ich zu 100%,
ja.
Ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Hm. Und dann erkläre ich genau dieses Prinzip. Du bist dann in einem Wettbewerb, der extrem groß ist. Und deine Chancen werden ganz, ganz klein. Während im verdeckten Stellenmarkt, ich erlebe es regelmäßig, dass eine Klientin sagt, ich kriege jetzt ein Jobangebot, ich kriege einen Vertrag. Und ich frage dann immer so aus Neugier, ist bekannt, ob noch jemand im Rennen war? Und im besten Fall, in einem Fall heißt es dann so, ja, waren noch 2, 3 andere, aber mehr nicht. Und ich habe aber auch regelmäßig den Fall, dass jemand sagt, nein, gar nicht, weil die Stelle war ja nicht ausgeschrieben. Der Geschäftsführer hat meine Bewerbung auf den Tisch bekommen und hat so sinngemäß gesagt, dich schickt der Himmel.
Ja, also ich finde das hochspannend, was du erzählst, denn der Markt hat sich ja so ein bisschen gedreht, auch in den letzten Wochen und Monaten, sicherlich auch durch die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Mhm. Aber das würde ja bedeuten, was empfiehlst du denn deinen Gegenüber? Sollen sie sich dann, wenn sie sich jetzt initiativ bewerben, direkt auch bei der Personalabteilung melden oder direkt auch bei der Geschäftsführung?
Ganz klare Antwort, direkt bei der Geschäftsführung. Mhm. Also das ist das, was wir prinzipiell machen. Immer auf höchster Ebene bewerben, das heißt Sprecher der Geschäftsführung, Vorstandsvorsitzender, weil der weiß definitiv, wo es lang geht und wo ihm Menschen fehlen, beziehungsweise wo in absehbarer Zeit Menschen gebraucht werden. Ich habe jetzt gerade gestern wieder so einen Fall gehabt aus einer Initiativbewerbung, wo mir mein Klient schrieb, die möchten mich unbedingt haben, die haben aber eigentlich keinen freien Platz, aber die bauen jetzt was. Da wird eine Stelle geschaffen.
Ja, das habe ich eben auch schon öfters gehört in der Vergangenheit. Früher war es doch so, der Bewerber musste zu 140% zur ausgeschriebenen Stelle passen und das hat mich schon immer gewurmt. Ich dachte mir, mein Gott, können wir das nicht mal irgendwie ein bisschen überholen, ein bisschen moderner gestalten? Man kann doch auch eine Stelle auf einen Bewerber zuschneiden, wenn das passt.
Wenn man das als Unternehmen will und sieht wirklich den Nutzen, den ich damit bekomme, sollte man das machen, ja. Mhm. Und gerade weil du so sagst, du hast dich das schon öfters gefragt, warum muss das immer dieses 100% oder wir alle kennen dieses Bild der eierlegenden Wollmilchsau.
Ja, ja.
Ich bin mittlerweile der Meinung, gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Lage täte es vielen Unternehmen gut, mal jemanden zu nehmen, der nur zu 80% passt, der aber zu 20% einfach mal mit ein paar anderen Ideen, mit ein paar anderen Fragen in ein Unternehmen reinkommt und damit mal anders drauf guckt. Weil ich behaupte immer, ein Unternehmen, wir nehmen jetzt mal so ein Unternehmen mit 850 Mitarbeitenden, die sind ja alle Branchenkenner, eingearbeitet, die kennen das Unternehmen. Jemanden mal zu nehmen, der aus einer ganz anderen Branche kommt, das kann gut sein. Also wenn wir jetzt, aktuell werden ja ganz viele Führungskräfte in Automotive freigesetzt, ne?
Ja,
und es gibt nicht entsprechend freie Stellen. Und ich glaube auch, dass es die nicht mehr geben wird. Die müssen sich ja alle fragen, wo kann man mich denn jetzt alternativ gebrauchen? Mhm. Und da gibt es viele Ideen, die hat der gekündigte Manager nicht automatisch im Kopf, weil wenn man 20 Jahre Automotive gemacht hat, ist so die Idee, was kann ich sonst machen, erstmal im Kopf beschränkt. Ne? Aber ich habe im letzten Jahr jemanden gehabt, der ist aus Automotive gekommen und ist jetzt bei einem Hersteller für Windkraftanlagen. Ganz andere Branche, aber der hat was mitgebracht, wo dieses Unternehmen gesagt hat, und genau das fehlt uns. Windkraft können wir, aber wir haben ein anderes Problem.
Ja, das ist das Spannende. Ich begrüße ja bei mir sehr, sehr viele Gegenüber mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen, Berufen. Viele sind dann auch mal komplett anders abgebogen. Ich hatte eine Verwaltungsfachangestellte, die jetzt als Domina tätig ist. Eine Frau, die sich irgendwann entschieden hat, Dildo-Designerin zu werden und damit auch gutes Geld macht. Ja. Und ich glaube, so geht es ja vielen. Also dieses nochmal mit Anfang 40 zu überlegen oder auch später, war es das jetzt für mich oder möchte ich nochmal komplett mein Leben auch neu ausrichten, beruflich? Liebe Nane, du begleitest ja regelmäßig Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte. Gibt es da einen Moment, an dem selbst Menschen mit, nennen wir es mal, beeindruckenden Lebensläufen plötzlich wieder ganz unsicher werden?
Ja, regelmäßig. Und in der aktuellen Arbeitsmarktlage, wir haben wieder einen Arbeitgebermarkt seit letztem Jahr, passiert das regelmäßig. Also gerade die Situation, die ich eben geschildert habe, wenn Manager zu mir kommen, haben sie in der Regel es schon auf dem offenen Stellenmarkt probiert über ein paar Monate, haben ganz viel Frustration erlebt und stehen dann da und sagen, ich glaube, ich bin doch nicht gut. Ich glaube, mich braucht keiner mehr. Was mache ich? Also ganz viele Selbstzweifel kommen und das ist dann auch immer meine Arbeit, immer wieder zu sagen, okay, wir gucken jetzt auf das, was jemand kann, was gebraucht wird. Und manchmal, André, kommen auch wirklich existenzielle Sorgen dazu. Jeder von uns kann sich vorstellen, ein halbes Jahr kein Gehalt, keine Einnahmen, das nagt. Und dann wird man umso unsicherer. Und mit dieser Unsicherheit gehen ja dann viele auch in Bewerbungsgespräche rein. Ja. Dann ist es, ich muss diesen Job kriegen, ich muss das schaffen. Und das weiß man auch aus Studien, je mehr man diesen inneren Druck hat, was schaffen zu müssen, desto verkrampfter ist man und desto öfter geht es schief. Und ich arbeite immer mit meinen Klienten daran zu sagen, okay, der Job ist ein Kann, aber kein Muss. Und die Arbeit, die wir machen, zielt auch darauf ab, dass die Klienten idealerweise in 5, 6, 7 Bewerbungsprozessen parallel sind, sodass der eine Prozess nicht der entscheidende ist, sondern es gibt so eine gewisse Sicherheit, wenn das schief geht, habe ich ja noch 5 andere. Und das führt dann sogar dazu, dass ein Selbstbewusstsein entsteht, zu sagen, okay, Nummer 7 sage ich jetzt mal auf dem Weg ab, weil das passt nicht zu mir. Das geht aber nur, wenn dieses Selbstvertrauen da ist, ich bin gut und ich werde einen Job bekommen, ich brauche eine gewisse Geduld, ich muss aber mir meiner selbst bewusst sein und muss das auch wieder verkörpern. Wir sind wieder bei der Sichtbarkeit, ne? Also die Sichtbarkeit musst du natürlich in einem Bewerbungsgespräch genauso rüberbringen. Wenn du einen tollen Lebenslauf präsentierst, der liegt auf dem Tisch, und dann kommt jemand rein, der die Finger knetet, nur nach unten guckt und keine 3 geraden Worte rauskriegt, was jetzt bei Managern definitiv nicht passiert. Aber auch die haben teilweise, dass die mir danach erzählen, Frau Nebel, ich war so unruhig und ich glaube, ich habe die ganze Zeit irgendwie rumgehibbelt. So, und dann ist die Frage, okay, was können wir machen, damit es beim nächsten Mal anders wird? Da geht es dann auch so ein bisschen in Entspannungstechniken rein. Wie kann man sich mental anders ausrichten? Also du merkst schon, das ist nicht nur das, was man auf Papier schreibt. Da gehört viel dazu.
Definitiv. Und das Machtverhältnis hat sich eben auch geändert zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den letzten Monaten. Und natürlich, klar, wenn man jetzt irgendwie sich im Bewerbungsprozess befindet und hat mehrere Angebote, ist man entspannter als, man sucht schon 2 Jahre auf dem Markt und so allmählich dürfte da mal was Neues kommen, ja. Und dann gibt es ja auch noch LinkedIn, liebe Nane. Wenn LinkedIn morgen abgeschaltet werden würde, würden Karrieren heute anders verlaufen?
Ich glaube nicht wesentlich, weil das ist jetzt meine Einschätzung von LinkedIn. LinkedIn ist eine wunderbare Datenbank. Da pflegt ja jeder von uns, die allermeisten, sauber den Lebenslauf rein. Also du kannst da sehen, was jemand gemacht hat, wo er gerade ist. Der erzählt noch so ein bisschen drumrum. Du kriegst mit, wozu der was postet. Das sind Datenbanken, die gab es früher nicht, LinkedIn, diese Datenbank. Da haben zum Beispiel Personalberater die selber aufgebaut und gepflegt. Das war aber nie so aktuell, wie LinkedIn ist. LinkedIn ist aus meiner Sicht die aktuellste Datenbank für Kandidaten und Kandidatinnen. Und LinkedIn ist für mich so ein bisschen das IKEA-Prinzip. Also früher hat der Personalberater oder auch Unternehmen, also HR-Bereiche, haben selbst versucht, Daten zu sammeln und zu strukturieren und auszuwerten. Also haben die Möbel selbst gebaut. À la IKEA bauen wir jetzt selbst die Möbel, ne? Also du und ich, wir machen ja unser Profil selber bei LinkedIn oder haben einen Berater. Und dann ist eigentlich nur die Frage, kommt da mal gerade ein Billigregal bei raus oder eine High-End-Küche? Da gibt es immer noch eine Differenzierung. Aber für mich ist es primär eine Datenbank. Wenn du mich jetzt fragst, Nane, wie viele Menschen haben über LinkedIn in der Zeit, wo ich das jetzt mache, einen Job bekommen, muss ich dir sagen, ganz, ganz wenig. Mir fallen jetzt 2 ein, konkret.
Ich glaube, zum Netzwerken ist es super. Und ja, ab und zu bekommt man einige Akquise-E-Mails oder Nachrichten. Dafür ist es ganz okay. Aber es ersetzt eben nicht das persönliche Netzwerk.
Genau. Und es ersetzt auch nicht, dass du trotzdem dir deines Nutzens, deiner Erfolge bewusst werden musst und die formulieren können musst, die auch präsentieren können musst. Und auch das kann LinkedIn nicht. Das ersetzt es nicht, dass du dieses erstmal diese Wahrnehmung bekommst, was macht mich eigentlich aus? Womit kann ich an den Markt gehen? Das verrät dir LinkedIn nicht, aber du solltest LinkedIn verraten. Und da ist so ein Punkt, wo ich immer sage, Leute, LinkedIn ist schön und gut, aber LinkedIn kann nur verarbeiten, was du oben reinkippst.
Das ist so ein bisschen wie mit einer künstlichen Intelligenz.
Ganz genau. Das ist der korrekte Link, ja.
Liebe Nane, du begleitest ja auch Menschen, die gekündigt wurden. Das kommt leider immer wieder und derzeit auch vermehrt vor. Kann eine Kündigung denn rückblickend sogar ein, ja, nennen wir es mal Glücksfall sein?
Ja. Habe ich schon sehr, sehr oft erlebt. Manchmal sind es Gründe, die eher berührend sind. Durch die Kündigung hat man Zeit, sich um pflegebedürftige Eltern zu kümmern. Also wirklich, wo man Zeit hat, private Dinge zu lösen. Aber hauptsächlich ist es dieser Effekt, ich habe schon länger darüber nachgedacht, dass ich den Job wechseln sollte. Ich habe den Mut nicht aufgebracht. Es ist bequem gewesen. Gut, dass ich mich jetzt bewegen muss. Das ist so eine typische Aussage. Wir kennen dieses Bild aus der Komfortzone raus.
Ja.
Das passiert durch eine Kündigung. Und ich erlebe das ja mal als Prozess. Wenn jemand gekündigt ist und kommt bei mir an, ist es erstmal niedergeschlagen. Das Gefühl von Loser, schlecht gewesen. Sonst würde man ja nicht gekündigt werden, was übrigens nicht stimmt. Es gibt viele Gründe für Kündigung. Aber es ist erstmal wirklich ein ganz mieses Gefühl. Und da muss man ja erstmal jemand, also kaum jemand wird kommen und sagen, ey super, ich bin gekündigt worden, klasse. Nein, die allermeisten sitzen erstmal im Loch und dann braucht es eine Zeit, bis der Kopf aus dem Loch ist, der ganze Mensch. Und im Laufe der Beratung kommt dann so dieses, ah ja, jetzt bin ich in Gesprächen, jetzt kriege ich neue Optionen, jetzt sehe ich, was möglich ist. Und dann kommt so irgendwann dieses, es ist gut, dass es passiert ist. Das braucht aber, bei 95% der gekündigten Menschen braucht das Zeit. Nein. Und das kann wirklich manchmal ein Glücksfall sein. Ja.
Ich sag mal, im ersten Moment fühlt sich so eine Kündigung ja oft dann auch wie ein persönliches Scheitern an.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass viele deiner Klienten auch Jahre später noch sagen, das war dann auch ein Wendepunkt meines Berufslebens.
Ja, definitiv. Also das hast du teilweise Klienten, die schon relativ lange in einem Unternehmen sind. 15 Jahre. Das ist ja wie Familie. Mhm. Und eigentlich ist man aber nicht mehr zufrieden. Aber wenn sich nichts ändert, bleibt man bis zur Rente da. Und durch so eine Kündigung kommt dann dieser Bruch. du musst dir Gedanken machen, wie soll es weitergehen. Und ich habe heute noch mit einem Klienten auf LinkedIn geschrieben, dafür ist LinkedIn gut, ne? Kommunikation, Austausch. Den habe ich vor Jahren betreut, einen neuen Job zu kriegen, weil er gekündigt wurde. Und heute hat er mir geschrieben, er hat sich jetzt endlich einen Wunsch erfüllt, er hat sich selbstständig gemacht. Und das hat ihn damals schon begleitet. Er wusste aber, die Zeit ist noch nicht reif. Er muss noch im Angestelltenverhältnis bleiben, um gewisse Dinge auch noch zu lernen. Und der sagt heute rückblickend, super, dass ich damals meinen Job nach 13 Jahren oder was es war, verloren habe. Sonst wäre ich heute nicht in dieser Selbstständigkeit. Also oft ist das wirklich Jahre später. Gar nicht mal. Also es muss nicht in der Beratung stattfinden.
Mhm. Wenn du jetzt mal auf die vielen Karrieren blickst, die du begleitet hast, liebe Nane, woran erkennt man eigentlich einen wirklich erfolgreichen und glücklichen Menschen?
Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Darf ich glücklich gegen zufrieden austauschen, André?
Ja, sehr gerne.
Weil für mich sind Glück immer mehr so Erlebnisse, Momente. Aber Zufriedenheit sollte so ein Grundgefühl sein, was ich wichtig finde. Wenn ich meine Klienten frage, was ist beim nächsten Job wichtig, damit sie dort zufrieden sind? Das ist eine Frage, die ich immer stelle, ne? Also diese Zufriedenheit. Mhm. Und die Antwort ist zu 95% ähnlich. Ich möchte gestalten können. Ich möchte mit dem Gestalten was schaffen, was gut ist, was einen Nutzen hat. Es kommt immer öfter die Antwort, ich möchte was machen, was nachhaltig ist, was gut für Umwelt, Gesellschaft, also was Sinnstiftendes machen.
Ja.
Und das Dritte ist, ich möchte, dass man mir vertraut und meine Arbeit wertschätzt. Und das ist so, das hat jetzt, wenn ich das sage, merkst du schon, das hat nichts damit zu tun, ob jemand ein guter technischer Geschäftsführer ist oder ein guter kaufmännischer Geschäftsführer. Das hat gar nichts mit den wirklichen Fähigkeiten zu tun, sondern es geht dann wirklich wieder um das, was ich als Mensch, als Person einbringen kann. Weil am Ende sind gute Führungskräfte, sind im Kopf und im Herzen Unternehmer. Die wollen was unternehmen, die wollen was bewegen. Und dafür brauchen sie Vertrauen und Wertschätzung.
Ja, ich frage das, denn auch das Thema Wertschätzung, ja, da kann man sich unterhalten, mit wem man möchte, das wird ganz oben genannt. Und das ist auch richtig, ja, Wertschätzung, auch eine gewisse Haltung, die man vertreten darf im Unternehmen, die der Arbeitgeber auch vertritt, gegenüber seinen Mitarbeitenden. Aber es gibt ja auch die sogenannte Glücksforschung und die zeigt ja seit Jahren, ab einem gewissen Einkommen steigt das subjektive Wohlbefinden kaum noch. Also heißt, ich verdiene vielleicht noch mehr Geld, aber ich werde dadurch auch nicht glücklicher. Das sind eben auch noch soziale Beziehungen ganz, ganz wertvoll und etwas Sinnvolles zu tun. Das meinte ich auch mit Glück. Es bringt dir nichts, nochmal 20% mehr zu verdienen, wenn du es einfach nicht, wenn du gar nicht die Zeit hast, das Geld auszugeben, da dir vielleicht auch so ein bisschen die Zeit für Familie und Freunde fehlt.
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt gucken auf das, was ich als die drei häufigsten Antworten auf meine Frage, was brauchen Sie, um zufrieden zu sein, bekomme, da ist nie das Thema Gehalt dabei. Mhm. Im Gegenteil, die allermeisten sagen mir, wenn diese Wünsche erfüllt sind, Gestalten, Vertrauen, Wertschätzung, dann kann mein Gehalt auch durchaus etwas niedriger sein. Die Antwort kriege ich sogar.
Ja.
Also dieses Geld macht nicht glücklich. Das klingt immer so banal und wir wissen, wenn man kein Geld hat, ist man auch nicht glücklich. Aber Gehalt alleine macht nicht glücklich und du hast vollkommen recht, ab einer gewissen Höhe ändert das nichts an der Zufriedenheit im Job.
Ja, ja. Glaubst du deswegen auch, dass wir jungen Menschen, die jetzt frisch ins Berufsleben starten oder vor einigen Monaten gestartet sind, heute manchmal zu viel Druck machen, möglichst früh den perfekten Karriereweg zu finden?
Ja, leider vermitteln wir das jungen Menschen. Also ich arbeite auch immer wieder mit jungen Menschen zusammen, entweder nach dem Schulabschluss oder nach einem Ausbildungsabschluss. Und die vermitteln mir schon dieses Gefühl, ich darf nichts falsch machen. Das muss alles perfekt sein. Und wenn ich dann frage, was ist denn perfekt? Also in deinem Kopf, was ist perfekt?
Ja.
Und dann kommt so, ja, der Einstieg muss jetzt richtig sein und ich muss auch gucken, dass ich direkt genug verdiene und ich muss auch fragen, was ich für Entwicklungsmöglichkeiten habe und da kommt dann so ganz, ganz, ganz viel und im Gesicht siehst du aber an, oh, ist die Energie geht raus aus diesem jungen Menschen, weil das einfach viel zu viel ist.
Mhm.
Und dann beginne ich oft darüber zu erzählen, dass mein eigenes berufliches Leben nie meinem Plan gefolgt ist, sondern sich irgendwann Chancen aufgetan haben, die ich ergriffen habe, dass ich Förderer gehabt habe, wie ich eben gesagt habe, ich habe einen Mentor gehabt. Was ich heute jungen Menschen mit auf den Weg gebe, und das gilt für meine eigenen Kinder insbesondere, dass ich sage, pass auf, ihr müsst was finden, was euch Spaß macht, damit ihr gut seid. Und das Zweite, sucht euch bitte was, womit ihr euer Leben finanzieren könnt. Jetzt nicht im Bausch und Bogen, ne? Also nicht mit 27 den Porsche, sondern so Geld verdienen, dass ihr unabhängig werdet. Dass ihr sagen könnt, und wenn ich morgen anders entscheide, dann stehe ich dafür gerade. Also mir geht's vielmehr um dieses, trag die Verantwortung für dich und nicht für irgendwelche fantasierten Lebensläufe, die dir diese Gesellschaft und ganz oft, das muss man auch sagen, André, ganz oft Eltern vermitteln. Hm. Eltern haben Erwartungen an ihre Kinder. Ich habe ganz oft junge Menschen hier bei mir sitzen, da frage ich dann so, was ist denn die Idee von Mama? Was sind die Idee von Papa, was du werden sollst? Und dann gucke ich in traurige Gesichter, weil es so schwer ist, die Erwartungen von Mama und Papa zu erfüllen.
Und ja, das ist eigentlich auch ein bisschen traurig, oder?
Ja, ja. Hm. So, und deswegen gucken, was macht mir Spaß? Nicht mal dieses, was kann ich gut, sondern überhaupt zu gucken, was macht mir Spaß und was kann ich daraus machen? Dann wird man auch gut. Und dann
also,
offen sein für das, was auch kommt.
Dann nehmen wir doch heute mit, liebe Nane, hab mehr Vertrauen in dich und niemand hat einen perfekten Plan, auch wenn es manchmal so aussieht.
Genau. Und ja? zeig, was du kannst. Also für mich ist ganz oft, dass Menschen sagen, ich kann was. Und meine Antwort ist immer, dann zeig's jetzt.
Dann zeig's jetzt. Und alle dürfen das zeigen nach dieser klasse Folge mit dir, liebe Nane. Das hat großen Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben heute auch so eine Erkenntnis mitgenommen, dass beruflicher Erfolg nicht nur davon abhängt, was wir können, sondern auch davon, ob wir den Mut haben, unseren eigenen Weg zu gehen. Ich darf mich bei dir, liebe Nane, sehr, sehr herzlich bedanken für deine Zeit, für deine Offenheit und die vielen Einblicke hinter die Kulissen deiner Arbeitswelt und wünsche dir von Herzen weiterhin alles erdenklich Gute.
Ich danke dir, André. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Das war ein schöner Austausch und vielen Dank.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.